Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Fünfter Spieltag in der UEFA Europa League, der VfB Stuttgart zu Gast in Deventer bei den Go Ahead Eagles. Dieses Spiel hat eine traurige Vorgeschichte. Die Fans des VfB Stuttgart, sie sind bereits am Nachmittag, am frühen Abend wieder nach Hause gefahren. Der Grund, sie waren Polizeigewalt ausgesetzt am Fantreffpunkt. 28. Minute, Fehler im Aufbauspiel. Dann Mittelstädt mit dem Gedankenblitz. Undav mit dem Pass und Leveling. Wie gut kann man einen Fehler ausnutzen? 20. Minute, 1:0 für den VfB. 35. Minute, Umschaltspiel. Leveling ins 1 gegen 1. Leveling! Und dann direkt der Doppelpack. Wie einfach ist das denn bitte? Jetzt Deventer, dann Hamburg und Bochum im Pokal. Aber sie liefern! Bilal El-Kanus in der 59. Spielminute mit dem 3:0. Er hat schon gegen Feyenoord Rotterdam getroffen, aber wir müssen natürlich auch über Dennis Undav sprechen. Der macht die Dinger nicht nur selber, der weiß auch seinen Körper perfekt einzusetzen. Und damit liefert er die Vorlage für den Treffer von Bilal El-Kanus. Und jetzt bitte genau hinschauen. Eine Szene, über die zu reden sein wird. Edwardsen eingewechselt, geht zu Angelo Stiller und zeigt auf seine Nase. Wie asozial kann man sein? Was ist das für ein Sportsmann? Edwardsen immer wieder mit der gleichen Geste gegen Stiller. Er bringt natürlich die Schwaben damit völlig auf die Palme. Und dann bei der Auswechslung, paar Minuten später, macht das wieder. Leute, den musst du doch einfangen, diesen Edwardsen. Ein widerlicher Charakterzug, der hier gerade ans Tageslicht kommt. Edwardsen hier gerade wieder gegen Chabot. Und dann in 90 plus 3 das 4:0 Thema. War sowieso schon durch, aber Buanani schreibt sich noch auf die Torschützenliste mit Ablauf der 3 Minuten Nachspielzeit. Der VfB Stuttgart fährt also den dritten Sieg ein. In dieser UEFA Europa League wichtige 3 Punkte auf dem Weg in die Zwischenrunde. Vielleicht ja sogar auf direktem Weg ins Achtelfinale.
Der VfB Stuttgart besiegt die Go Ahead Eagles. Souverän, hochverdient, auch in der Höhe mit 4:0. Und steht in der Europa League momentan bei 9 Punkten. Das ist die sportliche Seite des Donnerstagabends. Es gibt auch eine sehr unschöne Seite dieses Donnerstagabends, nämlich die Szenen, die viele von euch vielleicht in den sozialen Medien gesehen haben, all das, was rund um die Fans in Deventer passiert ist. Auch darüber sprechen wir. Wir blicken natürlich voraus auf die beiden nächsten Spiele beim HSV in der Bundesliga, beim VfL Bochum im DFB-Pokal. Es geht Schlag auf Schlag hier bei uns im Podcast und ich bin wahnsinnig froh, dass mir 2 Kollegen zugeschaltet sind aus den Niederlanden. Zum einen Philipp Meisel, guten Morgen.
Moje.
Und Heiko Hinrichsen, auch dabei. Grüß dich, Heiko.
Hallo, guten Morgen.
Ich würde sagen, wir haben gerade schon ein paar Impressionen gehört von dem geschätzten Kollegen Corny Küpper bei RTL, der, wie ich finde, das Spiel sehr gut zusammengefasst hat und auch all das so ein bisschen einfließen hat lassen, was wir jetzt gerade versuchen werden, ein bisschen ausführlicher für euch darzulegen. Lasst uns das mal trennen und direkt reinsteigen in das sportliche Geschehen. Und da finde ich, Philipp, haben wir eine sehr gute Leistung des VfB gesehen, die von Anfang an sehr dominant war. Wir können uns natürlich darüber unterhalten, wie die Qualität des Gegners zu bewerten ist. Das spielt sich auch eine Rolle, aber mit Blick auf den VfB würde ich sagen, war das echt eine runde Nummer.
Ja, genau. Gegnerbewertung würde ich gern drauf verzichten. Sonst könnte es sein, ich würde unhöflich werden, aber das hebe ich mir vielleicht für später auf. Nein, also die Leistung des VfB Stuttgart war sehr, sehr rund, sehr, sehr griffig von der ersten Minute an. Man hat eigentlich, ich saß erste Halbzeit neben Holger Laser, so man das sitzen nennen konnte, weil die Möglichkeiten auf der Pressetribüne, die waren etwas eingeschränkt, zumindest für Leute der Größe von Heiko und mir. Wir hatten beide echt Schwierigkeiten. Aber ich saß neben Holger Laser und hatte uns noch 3, 4, 5 Minuten, habe ich ihn angestupft, habe ihn zugenickt und gesagt, heute läuft, passiert gar nichts. Ja, du hast das, finde ich, gleich gemerkt, wer hier die Hosen anhat und sie auch anbehalten wird. Der VfB das richtig souverän durchgespielt, hatte keinen Abfall in seinem Leistungslevel, sondern hat das 90 Minuten konstant hochgehalten. das war schon sehr, sehr gut mit anzusehen und hat dann auch der ganzen Hektik, die ja da überall zu spüren war, wir kommen nachher noch auf die einzelnen Themen und dieser ganzen Umstände, sofort den Zahn gezogen. Ja, und das war schon gut anzuschauen. Kann man sich ein Stück weit auch selbst auf die Schulter klopfen als VfB Stuttgart.
Denke ich auch. Heiko, du warst Teil des Teams, das sich mit den Noten, mit der Einzelkritik beschäftigt hat, ne? Und ihr habt natürlich den Doppelpacker Jamie Leveling hervorgehoben, der, sagen wir mal, in der ersten Szene verpasst querzulegen auf Asignon, wo man sich schon wieder gedacht hat und manche Kumpels, mit denen ich die Spiele geschaut habe, wieder, oh, was wird das heute mit dem Herrn Leveling? Aber er hat genau das gezeigt, was der ganze VfB zuletzt zeigt, nämlich weitermachen, uns beim nächsten Mal besser machen und dementsprechend 2 Tore erzielt und so den VfB absolut auf die Siegerstraße gebracht. War eine sehr gute Leistung, fand ich.
Also du sagst es, Christian, wir saßen in diesem kleinen, aber nicht immer feinen Stadion direkt auf der Höhe des 16ers und haben genau die Szene gesehen, die du gerade angesprochen hast von Jamie Leveling. Und wenn ich Haare hätte, hätte ich sie mir gerauft. Aber danach hat er sich ja dann extrem gesteigert. Der Jamie Leveling hat seine absolute Athletik, seine Schnelligkeit, seine Physis ins Spiel gebracht. Sein Gegenspieler war damit ein bisschen überfordert und da war dann natürlich ein absoluter Trumpf auf der linken Seite des VfB. Und nachher haben die Kollegen ja auch mit ihm sprechen können und er hat gesagt, und das hat auch der Trainer in der Pressekonferenz danach gesagt, also als Tormonster, als großer Torschütze vom Dienst ist er bisher nicht aufgefallen. Leveling hat sich selbstkritisch gegeben und hat auch gesagt, ja, ich habe zuletzt viele Dinge liegen lassen, aber die beiden waren jetzt drin und besonders stolz war er auf das zweite Tor, weil er sagt, diesen Move, den habe ich im Training oft geübt, also den nach links unten flach und das hat dann ja auch sehr gut geklappt.
Ja, ich will das erste Tor nochmal hervorheben, weil das so ein richtig schönes One-Touch-Ding war. Also den Fehler des Gegners so auszunutzen, Leveling, der erst den Ball durchlässt, noch für Undav, genau darauf spekuliert, dass er den Ball dann in die Gasse kriegt und ihn dann schön mit dem Außenriss versenkt. Und das zweite, das du gerade angesprochen, den Torhüter bewusst auf dem falschen Fuß erwischt und das Ding flach ins kurze Eck rein. Das war schon sehr, sehr gut und dem hatten die Gegner dann auch nichts entgegenzusetzen, sportlich. So ging es dann mit 2-0 in die Pause und Philipp hebt schon den Finger und will noch was sagen.
Eine Sache hätte ich ganz tatsächlich noch zu Leveling erwähnt. Ja, wenn die Tore sind eine Sache, die hat er schick gemacht, alles gut und seine Leistung, finde ich aber, ist das größere Geschenk, dass er sich selbst gemacht hat. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ersten Wochen der Saison.
Ja.
Beim VfB hat es geruckelt. Ein Mann hat die Truppe getragen, Jamie Leveling. Durch seine Leistung, durch seinen Workload, durch seinen Offensivdrang, durch einfach, der hat die auf die Schulter genommen, als es bei der Mannschaft nicht lief. Dann lief es bei der Mannschaft, aber bei Leveling nicht mehr. Die letzten Wochen hast du deutlich gemerkt, er sucht seinen Mojo, der versucht immer noch natürlich mit seiner ganzen Energie alles auf den Platz zu legen, was er hat, deswegen hat ihn Hoeneß ja auch immer spielen lassen, weil er weiß, der Trainer, wenn ich den Jamie bringe, dann habe ich da ein Arbeitspferd, der auch in der 90. noch immer und wieder anläuft und immer versucht und nochmal ein 1-gegen-1 nimmt, egal ob es davor schon 15 Mal nicht geklappt hat. Aber du hast gemerkt, dass ihm das so langsam, aber sicher, sein Mojo, ich kann es nicht besser ausdrücken, sein inner state of mind, sein jetzt,
der Anglizismus häuft
ja,
sich.
Ja, Bulli, tut mir leid, jetzt schon. Nein, du hast gemerkt, dass ihm da was abgeht einfach. Ja, dass es händeringend versucht, aber das so ein bisschen glücklos hat es gewirkt einfach die letzten Wochen. Und gestern hat er, obwohl es diese erste Situation dann auch gab, sich da komplett drüber gelupft und hat gesagt, nee, heute nicht. Und dann hat es am Schluss auch 2 schöne Buden dafür gegeben. Und das ist, finde ich, größer zu bewerten, also die Leistung an sich, als die Tore, die beide natürlich toll waren, ohne Frage.
Ja, ich finde, die Bedeutung eines Spielers innerhalb des Teams erkennt man nicht zwingend daran, wenn es läuft, sondern wie du gerade angesprochen hast, wenn es nicht läuft. Ich erinnere mich an die Niederlagen zu Beginn bei Union und in Freiburg. Das waren keine guten Spiele, alles zusammengenommen. Aber wen hat das Team in den Schlussminuten gesucht, als es noch darum ging, genau, das Ding irgendwie zu holen? Immer die Bälle auf Jamie Leveling raus. Und hier, gib und mach irgendwas. Wir sind heute nicht gut drauf, aber du kannst es, mach irgendwas. Das war immer so die Botschaft. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das gestern Abend auch wirklich mal der Fall war, als der VfB auf die Siegerstraße kam, dank Jamie Leveling. Ja, das ist schon gut. Ihr seid, glaube ich, dann beide vermutlich in Deventer im Stadion mit dem Gefühl in die Pause gegangen, das läuft heute, ne? Und wahrscheinlich dann spätestens mit dem dritten Tor durch Bilal Elkanus, schön vorbereitet durch Dennis Undav, war dann wahrscheinlich sportlich der Deckel drauf, oder? Heiko.
Ja, ich wollte noch kurz auch noch zu Leveling sagen. Wir hatten ja schon so ein bisschen den Führich Ante Portas. Ja, also viele haben damit eigentlich gerechnet gehabt, dass Führich spielen wird und nicht Leveling. Und deswegen also, nur um den Block abzuschließen, Leveling, das war der richtige Move zur richtigen Zeit. Ja, dass da auch mal ein Ertrag rauskam. Und man hat auch bei Hoeneß gemerkt, dass er damit sehr zufrieden war. Aber ansonsten, die Zusammenfassung des Spiels hast du, glaube ich, gerade angerissen. Also eine souveräne Nummer. Wir kommen ja nachher zu den anderen Umständen. Ja, wenn es nur die sportliche Welt in Deventer gegeben hätte, dann würde ich sagen, ein rundum gelungener Trip. Ja, der Philipp hat es angesprochen, das Kollektiv war da. Die waren von A bis Z eigentlich da. Ich habe da jetzt keinen gesehen, der da abgefallen ist. Der eine war ein bisschen stärker als der andere.
Genau, also auch beide anderen Tore, die fallen aus dem Umstand, dass der VfB auch also extrem gut gegen den Ball gearbeitet hat über die kompletten 90 Minuten. Ja, wenn man einen Gegner so da vorne in seinem eigenen, sag ich mal, letzten Drittel einschnürt, dann bedingt das ja auch, dass die Jungs da vorne alle sehr gut arbeiten müssen. Das fand ich besonders auffällig, dass sowohl Leveling als auch Undav als auch Elkanus haben sehr intensiv Laufarbeit betrieben, Räume geschlossen.
Auch Undav, ja, der zuletzt ja der Knipser vom Dienst war, ja, und der hat sich wirklich total in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und so stellt man sich also ein funktionierendes Kollektiv vor. Also man sieht daran auch, dass der VfB in Entwicklungsschritte macht, ja, und einfach, ja, also ich habe bei Hoeneß so das Gefühl danach, der war A, rundum zufrieden, und B, hat er sich auch gedacht, so viel musste ich ja gar nicht machen heute, dass das einfach gelaufen ist.
Ja, und du konntest noch, also mit Blick auf die nächsten Wochen auch, ich meine, du nimmst deine zwei zentralen Spieler neben dem Doppeltorschützen halt nach 75 runter, weil du es kannst. Nimmst den Schiller vom Feld, nimmst den Undach vom Feld. Klar, die hatten beide gelb, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund, sondern der Grund war tatsächlich, dass er den Jungs die Minuten sparen wollte und konnte. Ja. Und das sagt schon vieles aus, dass da gestern Abend in diesem schönen, kleinen, schnuckeligen Stadion, so, das muss man ja schon auch sagen, auch wenn die Arbeitsbedingungen jetzt für uns nicht so prickelnd waren, aber so eine Hütte, so eine kleine, sowas gibt's ja bei uns gar nicht mehr. Das ist schon, war schon ganz nett irgendwo. So ein bisschen hat's mein Hopperschweinherz dann auch berührt, so dieser Blechkasten da im Deventer.
Ich kann es tatsächlich auch aus der Distanz bestätigen, habe das Spiel mit Freunden angeschaut, bei Didi in Denkendorf, die sich übrigens, um das mal kurz Klammer auf, Philipp, zu sagen, die freuen sich brutal auf das Pub-Quiz. Da bilden sich Teams, da wird jetzt schon gepuzzelt, das wird ganz großartig.
Ganz also, kurz off-topic, Leute, ja, wir posten euch den Link die Tage auch nochmal in unserem WhatsApp-Kanal beispielsweise. Mein VfB, XVfB im Ländle-Pub-Quiz, 8. Dezember bei Didis Ersatzbank in Denkendorf. Es wird ganz, ganz großartig.
Es ist ein Traum. Und jedenfalls auch dort aus dieser Distanz hast du dieses Flair des Stadions mitbekommen und so ein bisschen aufsaugen können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, also 3-0, das Ding war gelaufen, auf dem Platz war es ein bisschen hitzig, teilweise auch wirklich unschön. Aber ich habe dann so in der 85. rum einen kurzen Blick auf die Live-Tabelle gewagt und habe dann gesehen so, 9 Punkte plus 3 Tore, und da hast du irgendwie 3 Mannschaften mit plus 4 Toren, und hab mir gedacht so, jetzt eins wäre schon noch schön. Jetzt eins wäre schon einfach auch, um nochmal den Deckel drauf zu machen und ähnlich wie in Dortmund so das letzte Wort zu haben. So, ihr könnt hier sein, wie ihr wollt, aber wir haben das letzte Wort. Und da, ich muss euch gestehen, ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr über ein 4-0 gefreut, wie über das von Badreddin Boanani in der 90 plus 3. Ich glaube, es war die letzte Aktion des Spiels. Einfach nochmal, um hier ein, zwei Plätzchen in der Tabelle zu klettern, und sagen wir mal, das Licht auszumachen in diesem Stadion.
Ja, ich habe während dem Spiel Screenshots von der Tabelle geschickt bekommen aus Glasgow, aus Schottland, von meinen Kumpels, die sich natürlich alle gefreut haben. Ich glaube, einer war in Rotterdam tatsächlich auch, aber die anderen natürlich alle zu Hause. Ich meine, guck mal, da war zeitlang war Celtic und der VfB punktgleich. Wenn die einen, also direkt an den Tabellenplätzen nebeneinander. Ich habe nur zurückgeschrieben, als dann der Doppelpack von Leveling durch war, ich gesagt, it was fun while it lasted, guys. Ja, aber dann habe ich schön gewunken und dann sind wir weiter.
Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, damit wir das Ganze sportlich rund machen, haben wir unseren sehr geschätzten Kollegen Felix Mahler, der hat Zahlen, Daten, Fakten zum 4-0 des VfB bei den Go Ahead Eagles. Bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Die Daten zum Kantersieg bei den Go-Ahead Eagles in Devonport. Zuerst Devonport, dann der VfB. Expected Goals 0,2 zu 2,34. Tiefstwert der Gegner, zweithöchster Wert beim VfB in der Europa League-Saison bisher. Angriffe 14 zu 22, beides Tiefstwerte. Die Daten hier von der Europa League, deswegen manche neue Kategorien, die wir in der Bundesliga nicht so haben. Abschlüsse aufs Tor 2 zu 9. Höchstwert VfB, Tiefstwert beim Gegner, Großchancen 0 zu 3. Ballbesitz 44 zu 56% pro VfB, Pässe 375 zu 557 pro VfB, Passquote 77 zu 86%, Ecken 2 zu 5, Laufleistung 116 zu 117,3 Kilometer und die gewonnenen Zweikämpfe 36 zu 38 nur, wobei ich bei der Laufleistung und bei den Tiefswerten schon das Gefühl habe, dass die Werte da immer ein bisschen niedriger sind als in der Bundesliga. Vielleicht wird da ein bisschen anders gemessen. Gewonnene Bälle 34 zu 43, begangene Fouls 9 zu 6, beides Tiefstwerte bei den VfB-Gegnern und beim VfB selbst in den bisherigen 5 Europa League-Ligaphasen spielen. Mit 9 Punkten nun auf Platz 12 in eben dieser großen Tabelle der Ligaphase, einen Punkt entfernt von der Top 8. Stiller mit dem 100. Pflichtspiel im Trikot mit dem Brustring. Das ist eine schöne Zahl, neben der Beleidigung des Devonport-Spielers unter der Gürtellinie. Dennis Undorf war seit Anfang November nun in allen Wettbewerben an 7 Toren direkt beteiligt. Darin liegt er mit Kylian Mbappé, jeweils 6 Tore, 1 Assist, beide an der Spitze aller Spieler der Top 5 liegen. Und der letzte vergleichbar hohe Auswärtssieg in Europa für den VfB wäre das 5:1 gegen Steaua Bukarest 2012, auch im November, auch auswärts damals. Treffer durch Tusky, Harnik, Sakai und zweimal Okazaki.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Auch da nochmal alles drin. Und ja, wir haben schon angesprochen, wir haben das Sportliche und das weniger Sportliche. Ich muss eine Überleitung nehmen, die vom Sportlichen zum Nichtsportlichen geht, denn die fand schon auf dem Platz stand für mich. Das war nämlich Sportsfreund Edvardsson, der in dem zweiten Durchgang sich da mit Angelo Stiller anlegte. Und wir haben am Anfang gehört, nach dem Intro beim Kollegen von RTL, so eine Nasengeste in Richtung Angelo Stiller gemacht hat. Das ist, ich habe sowas Abstoßendes, Ekelhaftes, Unsportliches auf dem Fußballplatz schon lange nicht mehr gesehen. Und ich finde es tatsächlich schade, dass sowas dann auch nur mit einer gelben Karte bestraft wird. Dann haben am Ende Edvardsson und Stiller beide gelb gesehen. Ich glaube, Stiller war es dann am Ende auch wurscht. Er hat übrigens sein 100. Spiel gemacht. Also der hat das, glaube ich, schnell abgehakt. Aber dennoch war das für mich so der Punkt, wo du gemerkt hast, hier, und ihr habt das ja, glaube ich, schon angesprochen, vielleicht könnt ihr mir gleich ein paar Eindrücke vom Stadion, vom Rest geben, dass es auch auf dem Platz, auch das Sportliche wird mit dem Unsportlichen vermengt. Und ich fand diese Szene um Edvardsson, fand ich wirklich ekelhaft. Ich kann es gar nicht anders sagen.
Ja, also es war, der Philipp wird nachher genau erzählen, wie die Dinge liefen rum um die Stuttgarter Fanszene. Ich kann nur ein bisschen sagen, als eben Deventer-Reisender, man hat sich richtig gefreut, hierher zu reisen, kam da an diesem kleinen schnuckligen Bahnhof an. Das ist auch wirklich hier ein, die meisten haben es ja jetzt nicht gesehen, deswegen erzähle ich es, ein sehr, sehr schnuckliges Städtchen, hat eine sehr, sehr schöne Innenstadt mit Gassen, also alles wirklich toll mit ganz kleinen, süßen Lädchen und so weiter und so fort. Und dann führen die sich hier so auf, ja. Also ich habe vorhin auch noch für unser Newsletter da ein paar Zeilen und ich konnte nicht anders umhin, als zu sagen, das waren hier einfach latent aggressive, inkompetente und überforderte Gastgeber. Die haben noch nicht so oft hier Europapokal gespielt. Und ich denke mir immer, wenn man dann seine Premiere auf internationaler Bühne hat, dann sollten das doch eigentlich Festtage sein, ja. Und was machen die hier? Kommen mit einer Vorwärtsaggression anmarschiert, die also uns, der Philipp wird es gleich erzählen, die auch uns getroffen hat, also schon am Tag vor dem Spiel. Es ist einfach, ja, wirklich, also ich bin ja da wirklich ein weltoffener Typ und lassen, leben und leben lassen ist ja alles wunderbar. Und die Holländer sind ja normal, also die Niederländer sind ja normalerweise für ihre Kultur bekannt, ja, keine Gardinen vor den Fenstern und alles, welcome to Netherlands, ja, aber das war hier also das krasse Gegenteil.
Diese, also wir brauchen nicht drüber reden, diese ganze Szene, Edvardsson, Stiller oder mehr, sind eigentlich mehrere, ist hochgradig asozial. Ja, aber vielleicht der Hergang, also der Typ muss hier irgendeine Art Local Hero sein, weil das ging schon los, als der vom, ihr wisst ja, die Spieler machen sich immer warm, zum Teil neben dem Tor, werden dann mehrfach pro Halbzeit gehen sie dahin, da ist ein Athletiktrainer dabei und machen da ihren Quatsch. Und sobald der hergerufen wurde zur Bank, ging ein Roar durchs Stadion. Ja, Also die Leute sind, die hast du merklich, oh, jetzt kommt er. Ja, und wir kennen das ja aus Stuttgart. Vor ein paar Jahren gab es mal ein Raw, das
Ginczek nach seiner Verletzung oder sowas.
Ginczek nach seiner Verletzung eingewechselt. Die ganze Hütte beinahe weggeflogen, ja. Und so ähnlich war es da auch nicht ganz so krass, aber du hast gemerkt, okay, wow, jetzt kommt er, jetzt geht was. Und der kommt rein, dann haben die einen eigenen Chant für den, also einen eigenen Song, einen eigenen Edwards-Song. Die ganze Hütte singt es plötzlich. Und der kommt rein und hatte die ersten, der hatte nichts anderes vor, als jetzt hier Zeichen zu setzen. Man könnte das sportlich machen, ja, wenn man in der Lage dazu wäre. Oder man könnte ein, wenn es unbedingt sein muss, mal kurz über die Außenlinie treten. Ja, das ist auch in dem Sport irgendwo, kommt es regelmäßig vor und ist, solange man keinen wirklich schwer verletzt. Mein Gott, ja. Aber sowas zu machen, das lässt ja einfach extrem tief blicken. So, wir sind hier so unterlegen, wir können es nicht richten auf der sportlichen Ebene. Also wenn ich noch hier irgendeine Chance haben möchte, nochmal in dieses Spiel zurückzukommen als Mannschaft, dann schicke ich halt meinen Vollassi vor, der jetzt hier meint, andere Menschen aufgrund ihrer von Geburt tragischerweise mitgegebenen Physiognomie oder wie man das nennen möchte, herabzuwürdigen. Geht's noch schlimmer irgendwo? Ich weiß nicht. Also ich würde jetzt keine rote Karte fordern wie du, Christian, aber ich meine, das lässt so tief blicken, was für ein Mensch dieser Edwardson ist. Und auch wenn er sich nachher, heißt es zumindest, wohl entschuldigt hat und in der Kabine war und so weiter. Aber Leute, also wo sind wir denn? Ja. Wo sind wir wirklich, dass das anscheinend mein einziger Hebel ist, den ich noch habe, um hier vielleicht nochmal in dieses Spiel zurückkommen zu können.
Ich sag, absolut
wirklich,
richtig.
Wirklich, mir fällt da nichts mehr dazu ein.
Mir auch nicht. Ja. Vielleicht abschließend noch, warum ich mich über eine rote Karte in Anführungsstrichen gefreut hätte oder warum ich sie für gerechtfertigt halte. Für mich ist das auf einer Stufe mit Rassismus. Also du diskriminierst oder greifst jemanden an aufgrund seiner Herkunft. Hier wurde jemand angegriffen aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes oder wie auch immer du es nennen möchtest. Das ist für mich auf einer Stufe und deswegen gibt es für mich da absolut null Toleranz bei sowas und ich, wie gesagt, ich habe schon lange sowas nicht mehr gesehen. Aber das hat so ein bisschen, Heiko hat es ja gerade auch angesprochen, so ein bisschen sinnbildlich das gezeigt, was auch rund um das Spiel dann passiert ist. Und vor allem reden wir da, Philipp, von dem, was am späten Nachmittag, frühen Abend los war bei dem sogenannten Fan-Meeting-Point. Ich würde sagen, bevor wir hier in Medias Res gehen, wir haben einen aktuellen O-Ton aus der Mixed Zone vom Vorstandschef des VfB, Alexander Werle, der nämlich auch genau dabei war. Und lass uns mal hören, wie er die Situation wahrgenommen hat am Donnerstagabend in Deventer. Bitteschön.
Wie gesagt, wir sind nach dem Essen zusammen hingegangen. Das fand ich auch eine tolle Geste von den Kollegen, dass sie, wie sie es immer machen, wohl zum Fan-Meeting vollkommen. Wir machen das auch immer. Und das war eigentlich alles soweit okay. Ich habe auch ein paar Kollegen von euch gesehen. Und dann war es offenbar so, dass die Begründung, man muss dazu wissen, wir hatten 6 Busse, die alle da hinkommen mussten, damit sie das Ticket bekommen. Ne? Also das Ticket hast du dort beim Fan-Meeting-Point bekommen. Und dann sind die ersten 3 Busse angekommen. Ich habe das selber gesehen, gibt es auch Videos. Beim Aussteigen haben die erstmal wirklich Knüppel in den Rücken oder in den Nacken bekommen von der Polizei. Und dann hat es bei der Einlasssituation, Fragezeichen, warum gibt es überhaupt eine Einlasssituation bei einem Fan-Meeting-Point? Das habe ich auch selten erlebt. Dann gab es ein bisschen Gedränge, wie es in jedem Stadion ein bisschen Gedränge gibt. Ja, da gab es aber keine Auseinandersetzungen. Und das wurde uns mitgeteilt, dass das die Begründung war, warum die anderen 3 Busse erst gar nicht in die Nähe kommen durften. Und es gab eine Anweisung dann offenbar vom Bürgermeister, dass die Busse direkt nach Deutschland zurück müssen. Und da muss ich sagen, das ist völlig unverhältnismäßig. Das hat auch nichts mehr mit einer Kontrolle zu tun. Habe ich auch noch nie erlebt. Und ich war schockiert, als ich die Bilder gesehen habe, dass wirklich da Leute aus dem Bus ausgestiegen sind und erstmal mit Knüppel eine zur Begrüßung drüber gekommen haben. Das hat auch nichts mehr mit einer Fankultur zu tun. Und da müssen wir echt mal, können wir auch nicht zur Tagesordnung übergehen. Und deswegen war mir es auch wichtig, das auch mal klar jetzt hier zu kommunizieren. Ich habe es zum Glück selber gesehen, weil man sagt ja dann immer, okay, da muss ja irgendwas sein, ganz umsonst und so.
Was sind jetzt die Konsequenzen?
Gut, wir haben sofort unmittelbar danach auch schriftliche Beschwerde eingelegt. Der Delegate war auch vor Ort, hat sich das auch angeschaut, wird dann auch nochmal seinen Bericht verfassen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben 489 Tickets bekommen. Und wenn man das nicht managen kann, dann mache ich echt viele Fragezeichen.
Ja,
Aber es gab, nein, nein, weil es gab, was gab's denn? Es gab ja gar keine Auseinandersetzung. Also ich war ja selber vorne, hab das gesehen, wie unsere Fans ausgestiegen sind, um in den Fan-Meeting wollen gehen, sondern um sich ihr Ticket abzuholen. Und dann, muss man dazu sagen, gab's ja noch andere Fans der Kategorie 1. Das waren auch nochmal so 200. Ich bin ja bis zum Ende dabei geblieben. Das heißt, die Busse sind wieder weggefahren nach Deutschland und die 200 Personen, die wurden, wie ich auch, dann bis 20.20 Uhr nicht rausgelassen, sondern sie haben darauf Wert gelegt, dass wieder Busse uns abholen, um dann zum Stand und so. Ich bin bis zum Ende geblieben, weil ich mir das echt mal anschauen wollte, was hier abläuft. Aber sie sagen, es hat einfach nichts mehr mit Fankultur zu tun. Ja, das muss ich überlegen, die Fans nehmen sich doch frei, die reisen an, die wollen Fußball erleben sein und die werden erstmal behandelt. Ich war dabei. Ich habe mich dann auch so gefühlt, wo ich dachte, bin ich hier eigentlich? War nicht okay und darf sich auch so nicht wiederholen.
Soweit Alexander Werle. Und Philipp, du warst ja auch mit dabei, weil wir sind natürlich auch mit mehreren Menschen auch immer bei diesen Europapokalspielen vor Ort, gerade um das auch zu dokumentieren und abzubilden. Was auf Fanseite passiert, wie die Anreise läuft, wie die Stimmung ist, um das alles so ein bisschen aufzusaugen und auch den Leuten, die zu Hause sind, vielleicht mitzugeben in Live-Blogs und verschiedenen Medien. Du warst da dabei und erzähl einfach mal, was war da los?
Ich muss erst mal durchschnaufen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt aufzäume, dieses Pferdchen. Also im Wesentlichen hat sich der ganze Konflikt daran entsponnen, dass oder der eigentliche Kern war, dass Deventer es für eine gute Idee hielt, die Tickets, die der VfB bekommen hat, die roundabout 500, in diesem Fan-Meeting-Point später auszuteilen. Das heißt, alle VfB-Fans, ob sie jetzt Karten hatten oder nicht, die da hochgereist sind, es gab ja auch einige Dutzend, die keine Karten hatten, die da waren, alle waren also erstmal genötigt, dahin zu gehen. Und die Stadt Deventer hat auch gesagt, okay, das ist der Platz, hier könnt ihr euch aufhalten. Aber einen anderen gibt's nicht. Ja? Jetzt ist es ist ein Brauerei-Bar-Hybrid-Ding, so ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums. Drumherum haben sie mit abgehängten Bauzäunen quasi eine Befriedung in Anführungszeichen geschaffen. Und dort sollten alle reingehen. Ja? Vor Ort gab's aber dann auch noch so ein Viehgitter, wo drei Leute zeitgleich durchtreten konnten, wo dann Einzelkontrollen nochmal stattgefunden haben. Frage ich mich schon mal zuerst, warum muss ich einen Eintritt in einen Fan-Meeting-Point Personenkontrollen machen? Also, erschließt sich mir nicht. Ja? Dann kommen diese Busse an. Die kommen, gehen kurz nach vier, kommen die an diesem Platz, in den ersten beiden Gruppen oder Bussen der sogenannten organisierten Szene waren Kommando Cannstatt und der Schwarmsturm drin. Die kommen aus den Bussen raus und ihr habt wahrscheinlich alle diese Videos gesehen im Internet. Dann werden die komplett einfach, also die ersten Leute, die rausgehen, kriegen einfach Knüppel ins Genick. Warum? Da schließt sich niemand. Es gab keine Gefährdung, kein Ausbruchversuch oder der Versuch, in die Stadt zu gelangen, wie es ein niederländisches Regionalmedium hier schreibt. Und dann ist dieser Schlauch des Eingangs so eng, vielleicht, der war vielleicht 4 Meter breit, 6 Meter tief oder 8. Da stehen 100, 120 Leute drin, dass es dann dort natürlich zu einer Enge und zu einer Situation kommt, die dann dadurch gelöst wurde, dass die einfach den Zaun durchbrechen. Das hätte man sich vielleicht auch vorher denken können. Aber das war dann wirklich auch alles. Es gab das waren so 3-4 Minuten ein bisschen Aufruhr und dann war die Lage vollkommen ruhig. Niemand, Werle, ich, der VfB-Vorstand, Präsidium, auch die Deventer-Delegation, die waren da alle schon drin. Wir haben das quasi live gesehen. Interessant ist, dass es auf diesem Regionalmedium, das hier berichtet hat, auch mit dem Live-Ticker, um 15.55 Uhr, also ungefähr 10 Minuten bevor die Busse überhaupt da waren, ging da schon ein Post raus, ja, hier wird jetzt eine Notverordnung in Kraft gesetzt vom Bürgermeister. Das bedeutet, das ist quasi Ausnahmezustand. Die Polizei kann jetzt machen, was sie will. Da waren die Busse noch nicht mal da. Und dann geht's weiter. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, Fanbetreuung, Leute, die in den Bussen saßen. Die anderen drei Busse, die noch draußen an der Autobahn waren, die sollten einer Polizeikontrolle hergeführt werden, haben das wohl auch gemacht. Und offensichtlich So wurde es ihnen später wohl von der Polizei gesagt. Von vorne raus wurden zwei Motorräder und sie sind wohl dem Falschen hinterhergefahren, irgendwie so, keine Ahnung. Und das wurde dann gewertet als, man hätte den Vorgaben der Polizei nicht gefolgt, weswegen die alle wieder raus auf die Autobahn mussten. Dann wurden die dort festgehalten. Über eine Stunde hat sich da nichts bewegt, kein Reifen ist gerollt. Und dann kam irgendwann die klare Ansage wohl vom Bürgermeister wieder des Ortes, Betretungsverbot für alle. Ihr braucht hier gar nicht mehr versuchen herzukommen, fahrt nach Deutschland zurück, tschüss. Und aufgrund dessen haben natürlich die Gruppen aus Solidarität, die schon da waren, gesagt, okay, wir gehen alle in die Busse und fahren unseren Kollegen hinterher, keiner geht hier rein, entweder alle oder keiner. Die Karten, die sie hatten, haben sie freundlicherweise dagelassen, denen überlassen, die keine hatten, damit die reingehen konnten, sodass dann doch ein paar, 200-300 VfB-Fans waren schon im Stadion, ja, aber eben dieser klassische harte Kern, die organisierte Szene, diese Gruppen, die man alle kennt, die waren eben schon wieder auf der Heimreise.
Wobei, Philipp, wenn ich da einhaken darf, vor dem Stadion wurde dann ja auch weiter drangsaliert. Ja? Also es wurden ja Karten weitergegeben an sogenannte Privatreisende, die dann in den Block wollten und die nicht reinkamen, weil es hieß, du kommst hier nicht rein, außer du reist hier mit dem Shuttlebus an, sozusagen.
Ja, ja. Genau. Denn dann also, auch nach dem Spiel ging es weiter. Also ich habe noch um 13:30, da war ich schon fast wieder im Hotel, habe ich noch Bilder bekommen von Leuten, die immer noch in diesen Shuttlebussen standen. Vor dem Stadion, durften aber nicht wegfahren. Menschen eingesperrt in Linienbussen seit über einer Stunde, nichts bewegt sich, kein Wasser, keine Toiletten. Das ist einfach nur Schikane und fertig. Ja, das ist dass es internationale Blocksperren gibt, dass man da mit anderen Bedingungen teilweise rechnen muss als zu Hause, ist klar. Aber die Art und Weise, wie hier gestern vorgegangen wurde, die hat, Heiko hat es vorher sehr gut angerissen, vor allem auf eins hingedeutet, nämlich auf Überforderung. Die waren nicht in der Lage hier, die geben 500 Karten raus und sind nicht in der Lage, diese Menschen zu handeln, die dann mit diesen Karten hierher kommen. Das war alles in allem kein gutes Zeugnis für den Gastgeber hier ausgestellt, der ganze Abend.
Ich wollte noch da ergänzend dazu sagen, damit man sich ein Bild machen kann, wie, ich meine, ich habe gesagt, so vorwärts aggressiv waren die. Also damit meine ich, dass man irgendwie schon gleich die Leute wegschubst, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben. Das ist eine kleine Szene, die das verdeutlicht, die wir selber erlebt haben. Wir waren am Tag vor dem Spiel ja schon da, um die PK zu machen, die dann aus anderen Gründen ja nicht stattgefunden hat, zumindest nicht körperlich, weil der VfB in Rotterdam landen musste wegen Nebels, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir am Tag vor dem Spiel da unser Tagwerk dann beendet gehabt und sind danach was trinken gegangen, wollten ein Bier in einer Kneipe bestellen. Dort lief ganz normaler Restaurant- und Barbetrieb, also alles ganz harmonisch, ganz friedlich. Wir setzen uns mit dem Kollegen vom Kicker zu viert an einen Tisch, bestellen unser Bier und die Bedienung kommt und sagt, no service für euch, it's for your own safety. Also da lag die Stadt friedlich da, wie friedlicher geht's gar nicht. Auf der anderen Straßenseite waren ein paar Eagles-Fans, ja, aber die haben da halt auch ihr Bierchen getrunken. Und damit, das meine ich, da sind diese Verhältnismäßigkeiten, die sind einfach nicht mehr da, weil der Bürgermeister, also den möchte ich auch gerne mal kennenlernen, der Mann sollte abgewählt werden, weil der eben diese Befriedung da angeordnet hat. Der hat offensichtlich in den Kneipen sagen lassen, also es war ein Makel, Deutsch zu sprechen in Deventer über diese Tage. Auch der Journalist, ein niederländischer Journalist, hat uns dann auf dem Weg nach dem Spiel gesagt, sprecht am besten kein Deutsch, dann habt ihr keine Probleme. Da sage ich mir, wo sind wir denn eigentlich? Ja, und noch bin ich fertig, die ganze Werle hat's ja auch angerissen, diese ganze Idee des Fußballs, ja, also die europäische Idee des Fußballs, die wird ja komplett pervertiert durch solche Dinge. Also dann kann man es ja bleiben lassen.
Danke, Heiko. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Danke, Philipp, für deine Einschätzung. Ich muss sagen, als mich die Bilder erreicht haben von den Fans, die da aus dem Bus gestiegen sind und die da weggeknüppelt wurden, hat mich schockiert. Habe schon lange solche Bilder in diesem Ausmaß nicht gesehen, schon gar nicht jetzt mit VfB-Bezug. Das war wirklich unschön und deswegen auch sehr eindrücklich, wie Alex Werle das geschildert hat, wie ihr das jetzt geschildert habt. Und der letzte Punkt von Heiko, das ist der, auf den ich gerne auch noch hinaus möchte, mal sozusagen einen Blick auf das große Ganze. Ich habe mich in den vergangenen Wochen am Rande von VfB-Heimspielen mit sehr vielen Fans unterhalten. Auch schön bei einem Bierchen, schön am PSV oder wo auch immer. Und da kommt man ins Gespräch. Und auch viele Fans, die reisen, die eine Karte für Istanbul oder Basel hatten, ganz wenige für Deventer, die schon Rom buchen. Und was mir ganz oft entgegengebracht wurde, ist, Viele würden einfach gerne diesen Europapokal so ein bisschen zelebrieren. Also man geht doch da auch hin, man will doch Land und Leute kennenlernen, man will doch auch mit den Menschen in Kontakt kommen. Ich erinnere mich an Zeiten, VfB gegen Celtic oder sonst was, da wurden massenweise Schals getauscht über Tribünen hinweg, in der Stadt, da wurde zusammen ein Bier getrunken, gesungen, gefeiert. Das wird dir in letzter Zeit gar nicht mehr ermöglicht. Und ganz viele Fans haben mir gesagt, so, also wir würden doch einfach gerne, wir wollen da nicht nur für uns irgendwo eingepfercht sein am Ortsrand und dann mit Shuttlebussen zum Stadion gebracht werden und nichts von Land und Leuten kennenlernen. Denn das ist doch auch der besondere Flair, das den Europapokal auszeichnet, dass man was anderes sieht, neue Leute kennenlernt, zusammen feiert. Das wird völlig ad absurdum geführt. Und als ich dann mitbekommen habe, wie das jetzt beispielsweise in Deventer gelöst wurde, ihr wart ja schon am Tag vorher da, habt ihr erzählt und habt euch schon mal umgeschaut bei diesem Fan-Meeting-Point, bei dem sogenannten, den würde ich so gar nicht mehr bezeichnen. Das ist doch der Klassiker. Es wurde schon im Vorfeld, mal unabhängig vom Donnerstag, aber es wurde ja im Vorfeld alles dafür getan, dass es überhaupt null Berührungspunkte gibt in der Stadt. Dementsprechend passt deine Kneipengeschichte, Heiko, vom Mittwochabend sehr gut, dass diese Fans dorthin gehen, ihre Karten eintauschen müssen, dann zum Stadion geschuttelt werden und dann wahrscheinlich mitten in der Nacht wieder raus eskortiert. Aber das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Natürlich gibt's in Europa auch einige Ecken, Belgrad und sonst wie natürlich, wo man Obacht geben muss, wo man nicht in Utensilien des Gastvereins durch die Stadt laufen sollte, wo man einfach ein bisschen aufeinander Acht geben sollte und sich vielleicht nicht zu offensiv, man muss ja nicht durch die Stadt rennen und hurra, hurra, die Schwaben, die sind da, brüllen. Aber wenn man einfach dezent, neutral gekleidet, sich die Stadt angucken will, mit Menschen ins Gespräch kommen will, ein Bierchen zischen möchte, das wird einem überhaupt nicht mehr ermöglicht. Und das ist, finde ich, das Traurigste. Ich habe wirklich mit sehr vielen Fans mich unterhalten, die fanden das einfach schade. Die freuen sich auf Rom und wissen gar nicht, was da abgeht. Und allein durch solche Maßnahmen, Philipp, finde ich, gibst du schon sofort den Ton vor. Und dann passieren die Dinge, wie sie passieren, dann tatsächlich auch gehäuft, wie ich finde, im europäischen Fußball gestern, beispielsweise in Deventer.
Ja, es mag ein bisschen arg zugespitzt sein, man könnte auch sagen, wenn ich Menschen wie Tiere behandle, brauche ich mich nicht wundern, dass sie sich wie Tiere verhalten. Ja, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, wir haben hier ein Problem. Ja, und ich meine, ich habe die letzten Tage vielleicht ein oder zwei Artikel von mir gelesen auf unseren Seiten hinsichtlich dieser Fanproteste, die es in Deutschland gibt. Verschärfung, Regelwerk, Überwachung, Innenministerkonferenz, so dieser ganze Kontext. Deswegen gehen die Leute auf die Straße. Deswegen gibt's in den unseren deutschen Stadien Spruchbänder und sonstige Aktionen, weil genau diese Zustände auch eben zu Hause drohen, die aktuell international gegeben sind. Der Punkt ist, regeln kann das nur die UEFA eigentlich. Ja? Sie hätte den größten Hebel. Jetzt gibt es seit Jahren von Alexander Ceferin, dem UEFA-Präsidenten, Aussagen wie, ja, wenn sowas nochmal vorkommt, dann müssen wir darüber diskutieren, ob der gastgebende Verein sein Heimrecht verliert oder Punktabzug oder was auch immer, oder nichts davon wird umgesetzt.
Belgrad ist genau ein Jahr her.
Genau, Belgrad ist genau ein Jahr her, es ist nichts passiert. Aus halbseitene Aussagen, ja, wir arbeiten es auf, wir sind da dran, ja, und bis es bald wird was kommen. Nichts ist passiert. Gar nichts. Und der VfB Stuttgart hat gestern schon Protest eingelegt. Das sind UEFA-Verantwortliche vor Ort. Wir haben sie auch gesehen, Heiko, du warst mit dabei, die Dame, die Blonde, die am Tag davor, das sind UEFA-Leute dabei, deren einzige wirkliche Tat in diesen Tagen war, abschließend abzunicken, dass die Pressekonferenz mit Hoeneß ausfallen konnte, weil der noch in irgendeinem Shuttlebus saß und Rotterdam hierher, weil der Flieger hier nicht landen konnte. Das war das Einzige, was die UEFA getan hat in diesen Tagen.
Ich wollte auch schnell einhaken. Also diese Herren und Damen von der UEFA, die sind mir ja schon länger in Dorn im Auge in der Art. Die führen sich also auf wie die Herren des Fußballs. Gut, die Europa League und die Champions League sind ihr Produkt, aber die kümmern sich darum, nur dass man das mal so mitkriegt, wenn man da nicht so ganz die Einblicke hat und nicht immer in irgendwelchen VIP-Räumen rumsitzt. Die kümmern sich darum, zum Beispiel Fernsehmarkennamen abzukleben, wenn die nicht dem Sponsor der UEFA. Also die marschieren bis zum Klopapier und checken, ob das UEFA-konform ist, lassen es auf der anderen Seite aber bisher, mal schauen, wir werden sehen, was in der Zukunft passiert, lassen es zu, dass man sich in Deventer so gebiert, wie man es getan hat. Also nochmal dieses Davo, diese Brauerei, ich bin auch hinmarschiert, das ist umzäunt gewesen, da macht man sich ja kein Bild. Also das ist, wie der Philipp gesagt hat, also wenn man so die Leute willkommen heißt oder nicht willkommen heißt, dann dann kriegst du natürlich auch da, also muss man sich ja auch nicht wundern, ja, wenn man die Leute da so einpfercht. Also UEFA, ganz schwieriges Thema. Ich habe schon gemerkt, der Alex Werle, der ist da auch ziemlich auf dem in Alarmbereitschaft, den kotzt das auch richtig an. Also ich glaube nicht, dass es von offizieller Seite an der Energie des VfB mangeln wird. Also da wird sicherlich rebelliert werden, aber ob da wieder was passiert. Also Deventer hat ja noch Heimspiele. Ja. Wir schauen mit einem halben Auge mal hin, was da dann passiert.
Du hast es ja auch überall sonst gesehen. Ja, du hast auch in anderen Stadien gestern an diesem Europa-League-Spieltag Szenen gesehen, die auf ähnliche Problematiken zurückzuführen sind. Ja, du hast, selbst wir haben jetzt halt heute Morgen, der Kollege aus Stuttgart, der Marco hat es schon gemacht, hat mit der UEFA um ein Statement angefragt. Und wir brauchen, oder wir hätten gerne bis 14.30 Uhr, sagt er da was dazu. Und da wird nichts kommen. Das wird nicht passieren. Und wenn was kommt, kommt irgend so ein weichgewaschenes Zitat, das schon drei Anwälte gegengelesen haben, damit auch nur jede Silbe irgendwie so wischiwaschi ist, dass du nachher auch, da wird nichts davon hängen bleiben. Und das ist das Problem. Wir müssen Wege finden, der Sport muss Wege finden, die Sportpolitik muss Wege finden, diese Thematik wieder dahin gehend zu ändern, mittelfristig gesehen, dass wieder Zustände herrschen können, wie sie eben vor 15, 20 Jahren der Fall war. Ja, dass du irgendwo in ein Land reisen konntest, in eine Stadt und dann eine gute Zeit haben. Dann ging es zum Spiel. Ich nutze so eine Groundhopper-App, Footballogy heißt sie, die zeigt dir immer an, vor so und so vielen Jahren an diesem Tag warst du da und da. Ja? Das ist noch gar nicht so lange her. Angezeigt kommt, vor 13 Jahren oder 14 Jahren warst du in Kopenhagen. VfB gewinnt in Kopenhagen. Wir sind damals mit dem Nachtzug dahin gefahren, hatten eine Riesenzeit in Kopenhagen. Die Polizei war natürlich präsent, aber da standen keine Leute in Riot Gear. Die erste Reihe der Polizisten waren bilingual, mindestens aufgestellte Personen jeglichen Geschlechts. Die sind freundlich, lächelnd auf dich zugegangen, haben gesagt, hey, gibt's ein Problem, können wir helfen? Und so war die Stimmung dann zwei Tage in der Stadt. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gab es bestimmt noch viele andere. Und diese Zustände, die sind ja nicht, also was hat denn bitte dazu geführt in diesen anderthalb Dekaden roundabout, dass wir jetzt Situationen haben, dass du jedes Mal, wenn du in so eine Stadt kommst, denkst du, morgen bricht hier der Krieg aus, oder haben die irgendwo noch eine Bataillon irgendwo rumstehen in den Wäldern, die dann anrücken, wenn's, also es ist mir nicht erklärlich, wie man Zustände, wie sie aktuell oft zutage treten, zustande kommen hat lassen. Ja. Das muss Wege gefunden werden, das zu ändern.
Allein wenn ich dran denke, also schön, dass du es ansprichst, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ist es auch so, dass wir hier auch, ich sag jetzt mal, in dem Sinne vom Fach sind, weil wir selbst auch in unseren jüngeren Jahren einfach auch viel unterwegs waren, als Fans auch genau in diesen Situationen waren und deswegen wissen, wie das sein kann. Hey, ich erinnere mich an Spiele in Glasgow, in Genk, sonst wo. Da bist du, das war ein Traum. Ah, ich habe mir in Genk Pommes und Bier reingezogen und habe da mich mit Belgien unterhalten. Das war ein Traum. Und dann sind alle dann ins Stadion. Dort lief ihre Technomucke, die sie dann manchmal auflegen und alle war so. Und überhaupt kein Problem. Ich glaube, das wäre heute auch nicht mehr so. Und das ist das, was wirklich einem Fragen aufwirft. Und deswegen auch die Punkte, die Heiko genannt hat, Stichwort UEFA. Es wäre einfach schön, wenn das, was die UEFA überall in all ihren Werbespots und sonstigen Kampagnen propagiert, nämlich Respekt, wenn sie das auch in dieser Hinsicht leben würden. Allein mir fehlt der Glaube.
Wobei man eines sagen muss, ich will jetzt hier nicht der Anwalt der UEFA sein. Ja, wir haben die Probleme benannt, die sind da. Das waren natürlich ja auch regional gemachte Probleme, ja. Also als auf dem Tableau Go Ahead Eagles kam, ja, Deventer, ich kannte die Stadt nicht, ich muss es zugeben. Und dann wurde klar, okay, wir sind da, wir reisen an. Ich hätte ja nie im Vorfeld gedacht, dass hier irgendwelche Probleme entstehen, ja. Also bei nur 498 Tickets, die nach Stuttgart gegangen sind, wie hat Werle das ja zu Recht gesagt, das muss man ja managen können, ja. Und dann solche Probleme entstehen, also das war einfach eine Überforderung, eine Überreaktion, absolut unbegreiflich. Und die hatten ja, da muss man ja auch sagen, die hatten ja Aston Villa schon hier. Das ist ja nicht, dass das zum ersten Mal so war, ja. Und naja.
Wir werden das Problem wahrscheinlich hier zu dritt nicht lösen können, aber wir konnten die Dinge benennen und versuchen euch da draußen zumindest einigermaßen zu schildern, was da passiert ist. Wir werden natürlich einen Blick behalten, Philipp hat es angesprochen, unsere Kollegen sind dran, haben auch die UEFA kontaktiert, wenn es da was gibt, lest ihr es bei uns. An der Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut, gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder für euch da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Das NLZ heute in aller gebotener Kürze, weil wir viel zu besprechen haben und die Kollegen dann langsam auch, glaube ich, wieder weiter Richtung Hamburg. Die U21 am vergangenen Wochenende 0:0, torloses Remis bei Erzgebirge Aue, unter anderem verschossener Elfmeter von Noah Darwig. Aber Nico Willig, der Trainer, war trotzdem zufrieden, vor allem mit dem eben zu 0 hinten. Der Abstand auf die Abstiegszone ist gewahrt, denn das war Erzgebirge Aue genau der Gegner, der unter dem Strich ist. Da ist sozusagen alles gleich geblieben, alles im Lot für das Team. Weiter geht's mit Philipp Meisel, wird's ein Pflichtspiel nennen. Sonntag 19:30 zu Hause gegen TSV Havelse, der Aufsteiger, der gemeinsam mit Schweinfurt so ein bisschen, ja, den Anschluss verloren hat tabellarisch, aber trotzdem natürlich gefährlich. Wenn du aber die Klasse halten willst, solltest du diese Mannschaft schlagen. Sonntag 19:30 in Groß-Asbach.
Ja, ein Traum an Anschlusszeit.
Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Gute Nachrichten gibt's von der U19, die im Pokal weiter ist. Viertelfinale übrigens ausgelost, DFB-Pokal auswärts Borussia Mönchengladbach. Auch da spannendes Los.
Und auch unter der Woche im BFV-Pokal
sich durchgesetzt hat. Also die U19 macht ihre Rolle als Pokalmannschaft weiter, alle Ehre. Im Ligabetrieb geht's weiter, Sonntag 14 Uhr zu Hause gegen die Kickers aus Offenbach. Und für die U17 ihres Zeichens geht's auch weiter am Samstag schon 13 Uhr zu Hause gegen den SSV Ulm 1846 Fußball.
Hottest Team on the Planet sozusagen. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat jetzt 9 Siege in Folge, spielt wie aus einem Guss und wird auch dieses Regionalduell gegen die Ulmer für sich entscheiden, da bin ich mir recht sicher.
So ist es. Die Frauen haben sich bestens erholt nach der 0-1-Pleite beim SV Meppen und haben, Achtung, ein halbes Dutzend erzielt. 6-0 gegen den VfL Bochum.
Das mager.
Das mager sehr, ja.
Das scheint irgendwie ein Insider zu sein, den ich nicht kenne.
Ja, das ist eines, also wir können das gern für alle öffentlich machen, wenn es um, sag ich mal, so kurze Noten oder Notizen zu Spielen geht und es fallen eben 6 Tore, dann ist das Christians wirklich absolute Lieblingsformulierung, seit ich ihn kenne, das halbe Dutzend nicht unerwähnt zu lassen.
So. Ist das auch
mehr
geklärt?
Mehr ist schon nicht dahinter, aber es ist trotzdem immer wieder witzig.
Zumindest für uns. Ob es für sonst noch jemanden witzig ist, wissen wir nicht. Aber jedenfalls Jubel bei den VfB-Frauen 6-0 gegen Bochum. Weiter geht's am Sonntag 14 Uhr auswärts gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg. Also anspruchsvolle Aufgabe, aber das Team von Heiko Gerber ist auf Kurs. Auf Kurs, ihr Lieben, ist auch der VfB in der Bundesliga, denn es geht nicht nur für euch beiden, sondern auch für den VfB zwischenzeitlich nicht zurück nach Stuttgart, sondern direkt weiter Richtung Hansestadt, Richtung Hamburg. Der VfB gastiert am Sonntag beim Aufsteiger HSV. Wie seht ihr das Spiel? Was erwartet ihr? Und wie sehr freut ihr euch auf eure Zugreise, die bald ansteht?
Ich möchte dem gebürtigen Hamburger den Vortritt lassen.
Also ich freue mich immer, wenn ich im Volkspark bin und die ich war früher HSV-Fan in jungen Jahren, aber ich freue mich immer noch, wenn sie singen, wir sind alle Hamburger Jungs, ja, dann gucke ich in meinen Personalausweis und weiß, ich bin auch einer.
Sehr schön.
Aber ich bin ja dann irgendwann mal aufgrund der Versetzung meines Vaters in den Süden gekommen, das ist schon sehr lang her, also ich bin sozusagen ein, wie sagt man, Beuteschwabe oder keine Ahnung.
Neigschmeckter, Heiko.
Ja, Neigschmeckter bin ich, ja, auf jeden Fall, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich wollte übrigens noch sagen, mit deinem halben Dutzend, ja, es sind noch ein halbes Dutzend Spiele in diesem Jahr zu absolvieren für den VfB Stuttgart. Das erste um 15.30 Uhr im Hamburger Volkspark. Der VfB, wen es interessiert, die trainieren heute, also Freitag, Tag der Aufzeichnung, noch in Apeldoorn, machen sich dann auf den Weg nach Hamburg, trainieren samstags in Hamburg auch noch einmal, hat Hoeneß erzählt. Und am Sonntag geht's dann los, ja, und wir hatten es ja auch schon in diesen, bei den beiden Spielen gegen Mainz, wo er rotiert hat und so weiter. Bisher, das ist auch ein Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, geht es ja sehr gut für den VfB durch dieses Megaprogramm. Also sehr gut, meine ich, mit relativ wenig Abnutzung. Also unter dem Aspekt war das auch ein freudiger Auftritt in Deventer, dass das, es gab keine Verletzten und bis an die Grenzen musste jetzt, glaube ich, nicht jeder gehen, um da den Sieg einzufahren. Und deswegen, ja, geht's nach Hamburg noch wieder mit voller Kraft.
Einen gab es im Vorfeld allerdings. Dann Axel Sager, du hast ja bei uns gelesen. Müssen wir
auch noch besprechen.
Tragische Geschichte, aber uns heute bei dem Programm nicht mehr Zeit einfach wert. Leider, so ist es aber. Hamburg, ich war schon sehr lange nicht mehr im Volkspark. Ich habe damals die Relegationsspiele nicht mitbegleitet, die der VfB, eins davon, das er dort hatte. Und ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre. Weil für mich ist als Kind der 90er mit Fußball und Bundesliga sozialisiert wurde, ist Hamburg natürlich ein Riesenname. Ja, und natürlich hat man sich gefreut, irgendwann mal, da gebe ich auch ganz offen zu, dass die ihre scheiß Uhr abschrauben mussten. Und der Dino, der Hermann, recht traurig aus der Wäsche geguckt hat die ganze Zeit. Aber natürlich freust du dich jetzt, dass so ein Name wieder da ist, auch angesichts der anderen, die man in der Liga leider nur noch hat. Ja, da fehlen halt mancherorts die großen Namen. Die Stadt selbst, das hat man ja jetzt auch schon vor dem Fernseher gesehen, in der Saison bisher, degutiert das, dass der HSV da wieder da ist. Die Atmosphäre ist immer großartig, die Hütte ist brechend voll. Das wird sie auch am Sonntag sein. Dann hast du eine Mannschaft, die, das war in den letzten Jahren in der Liga öfters zu bemerken, aber das ist auch der HSV verkörpert, das Aufsteiger, die Fußball spielen wollen. Ja, gab es auch lange Zeit nicht. Ja, jetzt gibt's das wieder und der HSV macht das ganz gut. Dennoch glaube ich, also so wie der VfB aktuell drauf ist und auch anhand der frischen Kräfte, die er noch bringen kann, dann am Sonntag dürfte das eine recht eindeutige Nummer werden, hinten raus, nämlich Auswärtssieg Stuttgart. Wie es dann tatsächlich ausgeht, werdet ihr bei uns lesen. Wir sind beide vor Ort und ja, freuen uns, dass das da
also ich wollte noch
was sagen, zur Sache geht in Hamburg.
Ja. Ich wollte noch was sagen, schnell zur Stimmungslage in Hamburg. Ja, also das mit dem Dino, das war mal, oder das ist natürlich auch ein Rekord, den Sie geschrieben haben, aber da zwischen Ihrer Tradition und der Wirklichkeit ist dann immenser Bruch in Hamburg momentan, ja. Die sind also alle froh, wenn sie drin bleiben. Wir haben mit dem VfB auch einige Dinge mitgemacht, aber wir waren keine, wie lange waren die in der zweiten Liga? 8 Jahre?
Sieben Jahre. Wahnsinn. Das ist ja das. Als ich meine, Philipp hat das sehr freundlich, die scheiß Uhr formuliert, aber das ging, glaube ich, ja vielen Fans so in Deutschland. Ich sage, ihr seid jetzt mal überfällig, jetzt wird's mal Zeit, einmal bitte runter für den HSV, damit das alles mal ein Ende hat. Dass die aber so lang wegbleiben würden, damit konnte halt keiner rechnen. Das ist ja das.
Nein, und deswegen konnte keiner rechnen, hat sich auch keiner gewünscht. Also ganz ehrlich, ja.
Deswegen freue ich mich auch, dass sie wieder da
müssen und rausgekommen nach diesen 7 Jahren. Zweite Liga ist halt ein anderer HSV, ja.
Ja.
Die müssen von unten anfangen. In Hamburg ist die Stimmungslage ja so, dass ich sage mal, das Etablissement, würde ich es mal nennen, das sind die HSVer und dann gibt's natürlich die Pauli-Leute, die den etwas anderen Lebensstil pflegen. So sind die Klischees und in vielen Dingen ist es auch so. Aber ich erinnere nochmal für die Älteren unter uns, es mag sie geben, der Hamburger SV hat mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen zu Beginn der 80er Jahre und da ist natürlich wenig davon übrig geblieben, von diesem Glanz.
Das ist ein Punkt, auf den unser sehr geschätzter Kollege Dominik immer wieder hinweist,
Jawohl. Dass
der HSV mal den Europapokal gewonnen hat. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Ich freue mich auf das Spiel. Ich glaube, den Fans, die mitreisen und den Spielern geht's auch so. Philipp hat gerade die Relegation angesprochen. Das war, darf man auch einfach nicht vergessen, dass es noch gar nicht so lange her ist. Und dieser Moment, als das frühe 1-0 für den HSV fiel im Rückspiel und du kurz gedacht hast, du wirst vom Stadion verschluckt, da wurde einmal ganz kurz anders. Und dann haben aber Enzo Mio, Serou Guirassy und Silas das geregelt, 3-1 das Rückspiel für sich entschieden und sind so drin geblieben. Der Rest des Hoeneß VfB ist Geschichte, wenn man so möchte. Und der HSV ist jetzt einfach auch zurück mit, wie ich finde, einigen spannenden Personalien, über die wir gleich sprechen werden, aber auch auch so einem Spirit, diesen, es ist, finde ich, Aufsteiger plus. Also du hast als Aufsteiger sowieso so eine Euphorie, aber sie spielen auch den bisschen anderen Fußball. Sie haben 1-1 gegen Dortmund zum Beispiel zuletzt gespielt im Volkspark, ja. Also dass diese Mannschaft kicken kann und vor allem kicken will, das ist, glaube ich, ganz klar. Was sie zahlentechnisch, datentechnisch und faktentechnisch noch so zu bieten haben, das weiß unser Felix, bitteschön.
Der Mein VfB-Gegner-Check.
Unser Blick in die Datenbank.
Die Datenvorschau vor dem Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim HSV, wieder aufgestiegen in der Bundesliga am Sonntagnachmittag. Wie immer starten wir mit den Bundesliga-Statistiken, mit den Vergleichen, wie wir es kennen. Tore, Platz 16 beim HSV, immer zuerst genannt, und der VfB auf Platz 6, 9 Tore beim HSV, 20 beim VfB. Torschüsse, Platz 5 gegen Platz 2, stark für den Aufsteiger und noch stärker beim VfB. Gegentore Platz 13 gegen Platz 15, 17-15, auch das ist wieder stark für einen Aufsteiger. Passquote Platz 9 gegen Platz 3, 83,4-86,3% pro VfB. Ballbesitz Platz 7 gegen Platz 3, 50-57%. Gesamtgewonnene Zweikämpfe Platz 10 gegen Platz 5. Beide Teams gewannen jeweils 52% ihrer Zweikämpfe. Ligaweit waren nur Leverkusen und Leipzig erfolgreicher. Gesamtgewonnene Kopfballduelle Platz 9 gegen Platz 7. Flanken aus dem Spiel Platz 2 gegen Platz 4, hier ein Top-Duell, und sonst der HSV ja wie gesehen oft gar nicht so weit weg. Karten Platz 6 gegen Platz 10, Fouls am Gegner Platz 3 gegen Platz 10, Laufdistanz Platz 18 gegen Platz 10, das ist natürlich ein einsteigender Tiefstwert bei den Hamburgern, Sprints Platz 14 gegen Platz 12 und intensive Läufe auch nochmal Platz 18 gegen Platz 12, auch das ist natürlich ein schlechter Wert für den HSV. Sind wie immer 13 Kategorien gewesen. Hier sind 9 pro VfB, 4 ausgeglichen und diesmal keine pro HSV. Im Gesamtmarktwert liegt der HSV bei 106 Millionen, beim VfB ja über dreimal so hoch der Gesamtmarktwert. Duell von Platz 14 und Platz 5 in der Bundesliga-Tabelle, aktuell 9-22 Punkte. Heimtabelle Platz 11 gegen Auswärtstabelle Platz 8, das ist dann wieder ein bisschen ausgeglichener. Bisher gab es 59 Auswärtsspiele der Stuttgarter in Hamburg, 31 HSV-Siege, 12 Remis, 16 VfB. B-Siege. Letzte drei Auswärtsduelle nicht in Liga 1 gewesen. Sieg in der Relegation 3-1, Sieg im Pokal 2-1 nach Verlängerung und die heftige Niederlage in Liga 2 kurz vor Pokal, das 6-2 für den HSV. Also das erste Duell in der Bundesliga insgesamt seit 2018 zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart. Letzter Aussieger Schwaben im HSV in der Bundesliga war 2014, aber insgesamt gesehen heim wie auswärts. Gegen den VfB gelang dem HSV 44 Bundesliga-Siege, so viele wie gegen kein anderen Verein. Es ist ein absolutes Traditionsduell. Trotz der langen Zeit in Liga 2 ist der HSV immer noch auf Platz 6 der ewigen Bundesliga-Tabelle, der VfB auf Platz 4. Beide nun zuletzt Last-Minute-Remis gegen den BVB geholt. Der VfB mit dem 3-3 in Dortmund, der HSV mit dem 1-1 im eigenen Stadion. Trotzdem HSV gerade der Negativtrend durchaus da. Aus den letzten 5 Bundesliga-Partien nur einen Punkt geholt, eben bei dem 1-1 gegen Dortmund. Das spektakuläre 3-3 des VfB beim BVB war das erste Unentschieden des VfB in dieser Bundesliga-Saison. In den vergangenen 8 Spielen sammelten die Schwaben 19 Punkte, nur die Bayern mehr mit 22, sehr starker Trend. Und falls er zum Einsatz kommt, wäre es das 100. Pflichtspiel für den VfB von Joscha Wagnermann. Und auch da, der Vergleich zum HSV natürlich da, Ex-Spieler, aber auch für den HSV immer noch der jüngste eingesetzte Spieler in der Bundesliga, damals mit 17 Jahren und 89 Tagen 2018.
Vielen Dank, Felix. Da waren einige Punkte drin, die ich spannend finde, die aber auch so ein bisschen unterstreichen. Das ist Aufsteiger Plus. Ja, die haben auch den ein oder anderen Spielertypus in ihrem Kader, der jetzt nicht die zu einer klassischen Aufsteigermannschaft eigentlich zu zählen ist. Kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher dazu, wenn wir unsere Spieler des Spiels euch vorstellen. Ich denke, der Hebel, den Stuttgart hat, ist jetzt einfach nicht den Fuß vom Pedal zu nehmen. Die Mannschaft hat jetzt in den letzten Tagen, Wochen, Spielen gezeigt, dass sie, Heiko hat es vorher gesagt, in der Lage ist, mit dieser Intensität anders umzugehen als noch letzte Saison. Es gibt kaum mehr Leistungsabfälle grober Art, weder von Spiel zu Spiel noch in den 90 Minuten selbst des jeweiligen Spiels. Du hast in Dortmund und in Deventer gesehen, von der ersten Minute an scharf, alle da, es funktioniert. In Dortmund warst du sogar dominant, richtig dominant. In Deventer sowieso, aber Dortmund ist da spezieller oder mehr zu erwähnen, hervorzuheben. Und du hast einfach 90 Minuten konstant Level gehalten, bist auch in der Lage, späte Tore zu erzielen. Der VfB Spätgard heißt es ja schon eigentlich bei manchen wieder, weil sie eben in der Lage sind. Grüße nach Köpenick, Steffen. Die haben da immer so eine schöne Zeitleiste auf ihrer Seite, das Institut für Sportanalyse, wann welche Bundesligisten ihre meisten Tore erzielen. Und der VfB ist eben wieder mal der Meister der letzten Viertelstunde plus der Nachspielzeit. Ja, da gibt es kaum eine Mannschaft, die mehr Tore erzielt als der VfB. Und auch das ist natürlich Zeugnis dafür, dass diese Mannschaft scharf bleibt, bis der Schiri pfeift. Ja? Und erst dann ist es halt aus. Und das wird auch am Sonntag, da bin ich mir relativ sicher, denn Hoeneß wird wieder nicht die große Rotationsmaschine anwerfen, aber auf 3-4 Positionen Wechsel vollziehen. Das wird auch am Sonntag wieder zu sehen sein.
Zeit für eine allseits beliebte Kategorie und einen Jingle.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Heiko, auch du bist in aller Herrgottsfrühe in deinem Zimmerchen in Deventer damit beauftragt worden, einen HSV-Spieler dir rauszusuchen, den du ein bisschen so im Blick hast. Wen hast du denn?
Ja, ich habe einen im Blick, den so man der Gerüchteküche glauben kann. Und ich glaube an sie, den der VfB im Sommer auch im Blick hatte. Das ist der Fabio Vieira. Warum das letztlich nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir mit dem El Bilal Kanus den besseren Mann an Land gezogen haben. Insofern freuen wir uns alle darüber. Was macht der Vieira beim HSV? Er hat sich einmal eine rote Karte schon eingefangen und eine gelb-rote Karte. Aber trotzdem sind sie immer noch alle sehr angetan oder zumindest leben sie von seiner Aura. Es wurde schon in den Hamburger Blättern drüber debattiert, ob das jetzt der beste Spieler, der Spieler mit der größten Finesse seit Raphael van der Vaart ist, der das Trikot mit der Raute trägt. Lassen wir es mal dahingestellt sein. Seine Ausbeute ist bisher eher bescheiden. Er hat 2 Vorlagen gebracht, also offensiver Mittelfeldspieler, kann auch ein bisschen über rechts kommen. 2 Vorlagen, aber mit ihm ist immer zu rechnen. Und man sagt in Hamburg, ja, das, also nur wer ihn nicht so genau kennt, der war früher bei Porto, ist für 35 Millionen Euro zu Arsenal gegangen und ist jetzt ausgeliehen worden von Arsenal an den HSV. War so ein Last-Minute-Deal. Und man hofft natürlich immer noch, dass der zündet. Der hat über 100 Profispiele in den Knochen, ist 25 Jahre alt, ist also kein Neuling und er soll den HSV führen. Aber man hat in Hamburg schon so ein bisschen erkannt, dass dieser Herr Vieira eher einer ist für Spiel mit Ballbesitz. Und das ist beim HSV wohl offensichtlich nicht immer angesagt und wir hoffen am Sonntag auch nicht. Also das wäre mein Spieler, den man sich mal näher anschauen sollte.
Ihr kennt mich ja alle als großer Freund von Defensivspielern und so war eigentlich meine eigentliche Wahl ist Daniel El Fadli gewesen. Der ist gesperrt, verletzt, wird fehlen. Ich mag ihn, weil mir seine Geschichte gefällt. Ist ein Junge aus der Region, kommt aus Leonberg, bei SKV Rudesheim groß geworden und erst mit, ja, also nie in einem großen NLZ gewesen, dann über viele Stationen hat sich hochgearbeitet zu mittlerweile Erstliga-Profis. In Hamburg eigentlich der gesetzte Abwehrchef. Nur leider nicht da am Wochenende. Deswegen habe ich mich für Jean-Luc Dompé entschieden. Einmal, wenn mir der Name gefällt, Jean-Luc Dompé. Ja,
wunderbar. Sag's bitte noch einmal.
Jean-Luc Dompé.
Ja, Traum.
Und er ist so ein Spieler für die besonderen Momente. Ist eigentlich auch, und der ist jetzt schon 30, glaube ich. Ich wundere mich seit Jahren, warum der es nie geschafft hat, wirklich in der ersten Liga anzukommen, weil das Talent dafür, die Klasse hat er allemal. Flügelspieler, klein, quirlig, wendig, immer für ein Tor eine Vorlage gut oder eine Vorlage gut. Auch bei den besten Scorern von Hamburg ganz vorne mit dabei. Und deswegen der Mann, auf den es zu achten gilt am Wochenende.
So, und ich mache natürlich das, was ich am liebsten mache. Spieler mit Itch im Nachnamen. Aber in dem Fall kommen wir tatsächlich nicht drum rum, weil wir reden über Luka Vucevic. 18 Jahre, jetzt schon Abwehrchef beim HSV, genauso wie der Kollege Vieira aus der Premier League ausgeliehen, ist nämlich von den Tottenham Hotspur ausgeliehen an den HSV und ist schlicht und greifend mit 18 Jahren voll angekommen, geht da diesen Schritt in der Karriere, ist mittlerweile auch schon kroatischer Nationalspieler, also hat auch Einsätze in der WM-Quali, bis auf einen abgefälschten Schuss, den er irgendwie gegen die Färöer mal durchgelassen hat, wo aber wirklich eigentlich nichts dafür konnte, auch da souverän. Jetzt schon, ja, es ist irre, schon lange nicht mehr einen Spieler gesehen mit 18, der solche Capitano-Vibes versprüht sagen wir, die HSV-Defensive so gut es geht zusammenhält. Das geht natürlich auch da nicht immer, ähnliche Geschichte wie bei euch beiden, bei euren Spielern. Du bist natürlich ein Aufsteiger, du bist kein Spitzenteam, es geht darum, die Klasse zu halten, aber wenn du da in dieser Situation als Aufsteiger, der um den Klassenverbleib kämpft, einfach schon mal einen 18-Jährigen reinstecken kannst, der die Abwehr zusammenhalten soll und das in großen Teilen auch gut macht, ist das schon beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, wie sein weiterer Karriereweg sein wird. Das ist natürlich jetzt auch schon, ich glaube, die Tottenham Hotspur sind sehr froh, ihn zu haben, aber es ist jetzt schon der sogenannte heiße Scheiß, auch auf dem Transfermarkt. Könnt ihr euch auch anschauen, der Marktwert ist natürlich auch sehr, 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 sehr hoch jetzt schon. Und ich beobachte das sehr mit sehr großem Interesse, was aus ihm wird, weil das ist tatsächlich, manchmal fragt man sich, wo diese ganzen jungen Kroaten immer herkommen. Von Hajduk Split ausnahmsweise, also kein Dynamo-Kind, sondern ein Hajduk-Kind. Das finde ich sehr interessant und ja, werden wir beobachten, ob er, und da wird er natürlich eine Aufgabe kriegen am Sonntag, ob er denn die VfB-Offensive so aufhalten kann, wie er es gerne hätte. Gegen Dortmund hat es, Philipp hat es angesprochen, gut funktioniert. Übrigens auch da der HSV last minute den Ausgleich erzielt, also die können das auch. Wird spannend und ich glaube, ja, wir haben alle drei recht interessante Spieler rausgesucht, was unter anderem einfach auch zeigt, dass der HSV tatsächlich einfach interessant ist als Verein, wie ich finde, momentan.
Jingle bitte.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Bitte Tipps.
Kurz, knapp, knackig, 0-2.
Ich liege immer daneben mit den Tipps und deswegen sage ich, weil ich ja nicht will, dass es so ausgeht, 1-1.
Dann gehe ich in die Mitte und sage 1-2 und hoffe auf den nächsten Dreier für den VfB. Wir müssen noch gucken, da natürlich, wie sich das Spiel entwickelt. Ihr habt es angesprochen, Rotationsmaschine wird sicher angeworfen. Wer spielt, wer nicht spielt. Thiago Tomás könnte möglicherweise wieder, weiß man noch nicht ganz, ne, ist zuletzt.
Ich schmeiße einen rein noch, bitte. Und zwar Amin Aldakil.
Ja,
okay. Der durfte ja nicht spielen in der Europa League. Der ist jetzt mal dran, habe ich so das Gefühl.
Tief im Westen, geht's dann weiter für den VfB Stuttgart.
Weiter, immer weiter. Unglaublich. Nächste Auswärtspartie. Nächstes Kultstadion. Anne Kastropper, Pokal, Achtelfinale, VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. Mittwoch, 18 Uhr. Auch das nehmen wir mit rein jetzt in diese Folge und blicken drauf. Wie habt ihr die Auslosung erlebt? Ich meine, wenn man natürlich im Achtelfinale steht und per se mal einen Zweitligisten kriegt, ist das okay. Es hätten natürlich auch Dortmund, Leverkusen und die Bayern sein können, aber trotzdem ist Obacht geboten, ne?
Ich hatte ja damals gesagt, ich will Magdeburg away.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und Bochum away ist jetzt nicht Magdeburg away, aber es ist dennoch eine Aufgabe, die eben ein bisschen ähnlich kommt. Ja, also eine Powerhouse-Truppe, die Uwe Röster da jetzt wieder zusammen hat, die also eben so ein Fußballspiel lässt, ja, Arbeiterfußball, Ärmel hochkrempeln, Gras fressen und wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir euch wenigstens den Rasen kaputt. Ja. Und dazu ein schönes, kleines, enges Stadion, wo gute Stimmung ist. Das ist aber, glaube ich, für eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart einfach ein grundsätzlich gutes Setting für so ein Spiel, wenn man das en bloc betrachtet. Ja. Also Dortmund, Deventer, Hamburg, Bochum, dieser vierer Auswärtsblock. Da geht es dann einfach am Schluss auch schlussendlich darum, jetzt nicht abreißen zu lassen. Und dann ist es gut, wenn du von vornherein weißt, du triffst hier auf eine Atmosphäre und auf den Gegner, die werden dir geschlossen 90 Minuten lang alles entgegenwerfen, was sie haben. Das wird nicht reichen, weil du besser bist, aber es ist trotzdem einfach von vornherein so ein Warnsignal da. Also nachlassen kannst du halt auch nicht, weil dann wirst du im Endeffekt ausscheiden und wer die Pokal Auslosung mitverfolgt hat, wer die anderen Partien kennt. Also wenn du das hier machst in Bochum und dann im Pokal überwinterst, dann bist du mit relativ guten Aussichten dabei, was das nächste Jahr angeht. Ja?
Da ist man schon wieder da irgendwo.
Da ist man schon wieder, Christian. Ja, richtig. Also zumindest, wenn man Meisel ist, dann ist man da schon wieder. Ja.
Genau. Ich wollte noch schnell was zu Bochum sagen. Also Magdeburg hätte ich dir auch sehr gegönnt. Philipp, ich war früher öfter da. Ich hatte mal eine Phase als Boxsportreporter.
Ja.
Dort hat immer Svenny Ottke geboxt, ja, in Magdeburg. Ihr könnt euch erinnern. Deswegen war ich da schon öfter sehr schön dort. Aber Bochum, das Stadion, wenn ich mich richtig irre, gebaut worden zur WM 1974. In Deutschland ist also wirklich ein richtiges Schmuckstückchen, obwohl alt, und aber da ist der Fußball zu Hause, sagen wir es mal so. Und ich glaube, die können auch Gastfreundschaft. Das fängt jetzt nicht nur bei der berühmten Currywurst an. Und da haben wir den Bogen ja hier nach Deventer gespannt. Ich hoffe, dass da alle, auch die VfB-Fans, ein gastfreundschaftlicherer Rahmen sich bietet.
Ja, ich denke auch. Ich meine, wenn ich an den VfL Bochum denke, natürlich denken viele sofort an 2007, an den vorletzten Spieltag. Da kriegt man immer wieder Gänsehaut. Ich glaube, für viele das Auswärtsspiel ihres Lebens vielleicht sogar. Aber der VfB ist auch schon beim VfL Bochum im Pokal ausgeschieden. Das ist noch so lange gar nicht her. Und da hat beispielsweise ein Simon Terodde dafür gesorgt, dass der VfB mal in der ersten Runde ausgeschieden ist. Also Bochum ist natürlich so ein gefährliches Pflaster, wo man aufpassen muss. Die haben in der Runde zuvor übrigens den FC Augsburg auswärts mit 1-0 aus dem Pokal eliminiert. Also nicht ohne. Ich würde sagen, Felix Mahler hat überhaupt nicht geschlafen, glaube ich, letzte Nacht. Der hat nochmal Zahlen, Daten, Fakten. Diesmal zum VfL Bochum. Bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Den Abschluss der 4 Auswärtsspiele am Stück für den VfB Stuttgart macht der Pokal. Der Pokalsieger reist nach Bochum. Die bisherige Bilanz gegen den VfL, 41 Auswärtsspiele der Schwaben, und die ist komplett ausgeglichen, diese Bilanz und Statistik. 14 Bochum-Siege, 14 VfB-Siege, 13 Unentschieden. Davon gab es auch 3 im DFB-Pokal an der Kastropper Straße. 2 Bochum-Siege, ein 2:1 1968, auch Achtelfinale damals und natürlich präsenter. 2014 2:0 Doppelpack Terodde noch für den VfL, damals die erste Runde, und ein VfB-Sieg gab es auch im Pokal in Bochum, 4:1 2006, also auf dem Weg zur Meisterschaft und ins Pokalfinale, auch im Achtelfinale, Gomez, zweimal Hitzesberger und noch Kakao. Dazu gab es auch noch 2 weitere Pokalheimspiele gegen Bochum, die beide der VfB gewannen. Bochum liegt aktuell auf Platz 14 der zweiten Liga, hat auch schon einen Trainerwechsel hinter sich, seitdem lief es aber auch besser. Seit dem 6.10., seitdem Uwe Rösler da ist, gab es 3 Siege, ein Remis und jetzt erst am vergangenen Wochenende die erste Niederlage in 5 Ligaspielen, also positiver Trend. Und natürlich auch in der Phase, das Weiterkommen mit 1:0 beim Bundesligisten in Augsburg im DFB-Pokal. Wie in der Bundesliga auch, gibt es in der zweiten Liga auch die Statistiken, die wir oft haben in Vorberichten auf die Bundesligaspiele. Also auch hier der Blick, wo ist der VfL stark, wo ist er schwach. Ohne den Vergleich zum VfB zu ziehen, die Daten vom VfB kommen dann bei der Vorschau zum HSV. Platz 5 der Torschüsse, aber nur Platz 10 der Tore. Mittelmaß bei der Menge der Gegentore in Liga 2. Nur Platz 14 der Passquote, Platz 15 im Ballbesitz, Platz 13 der gewonnenen Zweikämpfe, aber auch Platz 3 der insgesamt gewonnenen Kopfballduelle, meiste Karten in der zweiten Liga, gelbe, gelb-rote und rote Karten zusammengezählt, 50 Stück, 10 mehr als Platz 2, aber nur Platz 7 der Faust am Gegner, Platz 15 der Laufdistanz, Platz 7 in den Sprints und Platz 14 der intensiven Läufe. Vom Marktwert her tatsächlich auf einem ähnlichen Niveau wie das Auswärtsspiel in Deventer, 35 Millionen Marktwert bei Bochum, schreibt Transfermarkt.de aus. Bei Deventer waren es ja 31 Millionen und der VfB liegt bei 338 Millionen. Ist natürlich damit auch klar in der Favoritenrolle.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Also auch der Mann hat, glaube ich, die letzten Tage und Nächte durchgearbeitet. Alles zum VfL Bochum. Vielleicht ganz kurz, Philipp, ein paar Takte zum neuen Trainer Uwe Rösler. Du hast angesprochen, ist dann gekommen. Mit Dieter Hecking hat es nicht funktioniert. Der hat die Mannschaft wieder auf Spur gebracht. Und wie sagt man so schön, hat seine Mannschaft wieder auf die Basiselemente fokussiert, so scheint's.
Ja, ich meine, das ist ja, was machst du, wenn du einen Club aufrichten musst? Ja, dann machst du genau das. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Kompakt stehen, kompakt verschieben, arbeiten. Und Rösler, ich meine, ich habe den Kollegen, habe ich so ein bisschen im Blick seit Anfang der 90er, der gehörte zu dieser Generation der Ostblock-Größen, die aus der DDR quasi rüberkamen nach der Wende. Thomas Doll, wie sie alle hießen. Ja. Und Rösler hat dann später auch bei Manchester City mal mit Maurizio Gaudino zusammengespielt und so. Witzige Querverbindung gibt's da. Und mit Eike Immel, der auch in Manchester war. Also zwei ehemalige VfBler. Und seitdem habe ich den so ein bisschen im Blick. Er hat sehr lange in Großbritannien zugebracht. Und man hört's auch, wenn er spricht. Also der hat schon so ein British-English, das so ein bisschen mitschwingt in seinem Deutsch mittlerweile. Und
da war Man City noch eine kleine Nummer auf der Insel, als Immel und Rösler
genau,
da.
Genau, da waren die noch eine ganz kleine Nummer. Und als bei seiner Antritts-PK, die halt war ein bisschen befremdlich gewirkt, weil er da halt so mit so ein paar Begrifflichkeiten hantiert hat, die man hier halt so nicht kennt. Aber er hat es geschafft, in dieser kurzen Zeit jetzt diese Mannschaft auszurichten. Die funktionieren jetzt und die marschieren jetzt. Ja, und das ist, wie gesagt, ich habe es vorhin eingangs ja schon gesagt, ein Punkt, auf den der VfB achten muss, der ihm aber auch gleich von vornherein zeigt, heute nicht nachlassen, Qualität ausspielen, dann ziehst du das Ding und das bringt mich eigentlich schon fast zum Jingle, das jetzt schon wieder eingespielt wird an diesem wunderschönen Freitagmorgen.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Die generelle Frage ist, um heute unsere anglizismuslastige Folge durchzuziehen, can they do it on a rainy Wednesday evening in Bochum, Philipp?
Yes, they can. Ja? Kurz, knackig, auch da 3-0.
Heiko?
Ja, klarer Sieg. Bochum schießt ein Tor, 3-1.
Ich duck mich kurz weg und sag, das Spiel geht in die Verlängerung.
Ja.
Und die ARD kriegt Probleme, die Tagesschau zu senden pünktlich. Das wissen sie vielleicht nur noch nicht. Aber der VfB setzt sich durch. 1-3 nach Verlängerung, 1-1 nach 90 Minuten. Ich glaube, das wird so ein richtiger Pokalfight, so ein richtig unschön. Und natürlich auch für den VfB wird es dann das vierte Auswärtsspiel am Stück.
Und danach kommen die Bayern.
Danach kommen die Bayern. Ich würde mir wünschen, dass sie wirklich komplett, sag ich mal, entspannt durch diese vier Spiele gehen. Aber ich habe das Gefühl, bei irgendeinem Spiel muss es irgendwo hakeln und ruckeln. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Bochum passiert. Hoffe aber auf einen sehr guten Ausgang.
Vielen herzlichen Dank an die illustre Runde. Wir hoffen, wir haben euch da draußen Spaß gemacht und alles mitgegeben, was ihr braucht in diesem Vierer-Auswärtspack, in dem der VfB gerade unterwegs ist. Und ich sage Dankeschön und bis nächste Woche.
Vielen Dank euch beiden. Wir mussten jetzt am Ende auch, glaube ich, ein bisschen durchrasen, weil ich habe gehört, die Putzkolonne will unbedingt schon rein und ihr müsst raus.
Er hat schon geklopft, hier die Dame. Ich konnte jetzt gerade noch 3 Minuten raushauen, um das hier fertig zu bekommen. Ja.
Also wenn jetzt noch der ICE, auf den ich dann springen möchte, wenn der nicht kommt, dann wird es ins Bild passen, dieser Deventer-Reise hier. Ja. Aber es bleibt spannend. Also vielen Dank und ja, tschüss an alle.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.